ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Da sind wir wieder und wir haben eine Menge zu besprechen. Willkommen im Tourfunk. Im Sommer sind wir während der Tour täglich für euch da, ansonsten ungefähr so alle 2 Wochen. Und dann sprechen wir über das, was wichtig ist und wichtig wird im Radsport, natürlich in der ARD Audiothek. Und in dieser Folge reden wir vor allem über die Vuelta und all ihre Begleiterscheinungen und über die WM, die jetzt ansteht. Unser Radioreporter Holger Gersker ist mir aus Hamburg zugeschaltet und sitzt wahrscheinlich schon auf gepackten Koffern, wartet auf das Taxi zum Flughafen, um nach Ruanda zu fliegen. So ungefähr, Holger, oder?
Ja, nicht ganz, sind noch 4 Tage Zeit, aber okay. Vorbereitungen laufen, ja.
Kannst du mal Wäsche machen rechtzeitig, und ist auch alles trocken dann. Aus Köln dabei von sportschau.de, Michael Ostermann. Hallo Michael.
Hallo Moritz, hallo Holger.
Und ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus meinem Heimstudio in Bremen und habe wahrscheinlich wie ihr alle in den vergangenen 3 Wochen mit sehr gemischten Gefühlen auf die Ereignisse in Spanien geblickt. Passend zu all dem die Szene am Sonntagabend auf einem Hotelparkplatz in Madrid. Da standen die Top 3 der Vuelta, also Jonas Vingegaard, Joao Almeida und Tom Pidcock, auf Kühlboxen vor so einer roten Werbewand der Vuelta, die auch nur so provisorisch, ich glaube es war ein Kleinbus, daran geklebt war. Dann erklang die dänische Hymne für den Sieger und danach Applaus von den Teammitgliedern und anwesenden sportlichen Leitern. Das war die Siegerehrung in Madrid, die unter normalen Umständen eben nicht stattfinden konnte. Auch die letzte Etappe war wegen der Demonstranten abgebrochen worden. Holger, hast du Vergleichbares irgendwann jemals erlebt in deiner langen Karriere als nicht nur Radsport, sondern als Sportreporter?
Na, Unterbrechungen kennen wir alle. Also wenn wir in dieser Woche dann noch auf die Weltmeisterschaften schauen, der jüngste Fall war vor 2 Jahren bei den Weltmeisterschaften in Glasgow, als das Männerrennen der Profis ja für, glaube ich, über eine Stunde angehalten wurde. Da ging es um ganz andere Proteste, da ging es um Erdölbelange und das war ein Protest gegen die Anwesenheit von Ineos als Sponsor. Dieses Rennen ist aber natürlich bis zum Ziel geführt worden und das gilt eigentlich für alle. Alles, was wir auch während der Tour de France erlebt haben mit Klimaklebern und so, es ist am Ende immer noch ein Sieger ermittelt worden. Das Rennen abgebrochen worden, kenne ich natürlich auch. Das hatte aber mal Wettergründe. Der letzte prominente Fall war bei der Tour de France vor, müsste ich lügen, 6 Jahren, 2019 ja. In Tignes, als die Etappe wegen eines Erdrutsches nicht ins Ziel geführt werden konnte. Kommt auch mal vor, aber dass durch Eingriffe von, ich nenne es mal Zuschauern, eine Etappe nicht beendet wurde, ich kann mich nicht erinnern.
Herr Michael, es gab auch bei der Tour schon mindestens einen Vorfall, als ein Demonstrant auf die Zielgerade geklettert war. Der andere hatte, glaube ich, keinen politischen Hintergrund. Also es gab 2 dieser Vorfälle, einer mit politischem Motiv. Und danach haben wir ja schon darüber diskutiert in der Redaktion, sollten wir da ausführlicher drauf eingehen, weil erstens kann der Veranstalter ja letztlich eh nichts machen und zweitens kann eben jede Aufmerksamkeit auch dazu führen, dass es Nachahmer gibt. Jetzt lässt sich das natürlich nicht mehr ignorieren und wir haben alle erfahren müssen, wie verletzlich der Radsport, aber theoretisch auch andere Sportarten auf offener Straße sein können, also Marathon, Triathlon zum Beispiel. Wie denkst du darüber?
Ja, also das war schon massiv, keine Frage. Und die Szenen, die sich vor allen Dingen am Sonntag in Madrid abgespielt haben, waren erschütternd. Ich weiß auch nicht, also wir werden auf die politischen Hintergründe nicht eingehen. Das ist, glaube ich, nicht unsere Aufgabe. In dem Fall, ich weiß allerdings nicht, ob man der Sache, wie immer man dazu steht, einen Gefallen tut, wenn man so massiv auftritt. Das ist immer ein schmaler Grat, finde ich. Und vor allen Dingen, und das ist das, was zum Beispiel Maximilian Schachmann ja auch gesagt hat, wenn eben Athleten angegriffen werden, das scheint so der Fall gewesen zu sein gestern, dann ist da eine Grenze überschritten. Also wenn Menschen, die an dem politischen Konflikt nicht beteiligt sind, um ihre Gesundheit fürchten müssen, dann wird eine Grenze überschritten, die nicht akzeptabel ist. Und es zeigt halt, wie verletzlich der Radsport ist, weil man eben, das haben wir oft genug gesagt, egal bei welchen Vorfällen, also ob es jetzt Bauern, protestierende Bauern in Frankreich sind oder Klimakleber oder wer auch immer, du kannst eine Strecke über 200 Kilometer nicht komplett vollständig zu 100% sichern. Und die Gefahr, die jetzt durch diese Bilder entsteht Und du hast den schmalen Grat, in dem wir uns dann da auch immer befinden. Ja, wir müssen berichten, wenn es Vorfälle gibt. Gleichzeitig immer die Gefahr, gibt es Nachahmer. Und die Gefahr jetzt ist besonders groß, weil die Bilder so massiv waren. Und Gruppen, die ein Interesse daran haben, für ihr Anliegen Aufmerksamkeit zu erregen, haben jetzt immer die Chance zu sagen, seht her, das hat in Spanien doch für sehr viel Aufmerksamkeit und nochmal, ob es der Sache dient, sei dahingestellt, aber es für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt und diese Bühne jetzt immer wieder zu suchen. Die Gefahr besteht natürlich und der Radsport wird Antworten finden müssen in irgendeiner Form und gleichzeitig bin ich ratlos, wie so eine Antwort aussehen könnte, weil nochmal, man kann das nicht hundertprozentig verhindern, weil dafür ist der Sport eben ja, im öffentlichen Raum, anders als im Stadion, nicht zu sichern.
Ja, die Proteste galten ja Israel Premier Tech. Es kann und darf auch keine Lösung sein, dass so ein Team dann ausgeschlossen wird oder von sich aus sagt, also jetzt wage ich mich doch mal auf dieses Glatteis, um ein Statement abzugeben. Also das kann keine Lösung sein, dem nachzugeben sozusagen. Holger, einmal dazu zu sagen, wir waren ja alle nicht in Spanien. Also wir haben das ja auch, wie ihr alle, die meisten von euch wahrscheinlich nur aus der Ferne mitbekommen und natürlich auch nur Statements gesehen, gehört, gelesen. Was hast du so wahrgenommen im Fahrerfeld, was es da für Äußerungen gab dazu?
Ja, ich habe immer noch im Hinterkopf das Gesicht des Aschfallen Marco Bellocchi, der da über seine Angst gesprochen hat in so einem Rennen inzwischen. Und ich glaube, dass die Fahrer sich auch sehr gezügelt haben, um nicht allzu verletzlich zu erscheinen. Maximilian Schachmann war ja sehr deutlich. Er hat diese Angreifer mit Terroristen verglichen, hat von offener Gewalt gesprochen. Auch natürlich in der ersten Erregung, er gehörte ja zu den Sturzopfern. Aber die Szene, in der Maximilian Schachmann gestürzt war am mittleren Wochenende, ist ja wahrscheinlich das deutlichste gewesen, dass da irgendein Aktivist, von dem man nicht weiß, was er in der Hand hat, aus einem Busch rausspringt. Der war glücklicherweise gestolpert und es sind halt nur zwei Fahrer gestürzt. Was heißt nur? Javi Romo musste ja die Vuelta aufgeben. Mhm. Aber das kann an jeder Ecke passieren. Das erinnert mich so ein bisschen an das, was man im Tennis hatte mit Monica Seles, wo ein Attentäter von hinten kam. Man hatte das ja immer im Hinterkopf und ich kann mir gut vorstellen, dass es für Spanien nicht so leicht sein wird, wieder Radrennen oder auch andere Veranstaltungen, die nicht zu schützen sind, auszutragen. Das nächste, was natürlich sehr, sehr in den Fokus gerückt ist, ist die Rolle der Polizei. Die Fahrer haben sich ja sehr lobend geäußert über diesen ersten Tag, wo die Etappe nicht ins Ziel geführt werden konnte in Bilbao, dass die Polizei unrechtssichtig reagiert hat. Da sind sie natürlich einmal auf der Zielgeraden vorbeigefahren und haben da gesehen, wie ein Mob versuchte, die Absperrung zu überqueren und wirklich auf das Fahrerfeld zu wollten. Das war natürlich komplett richtig entschieden, dann erstmal die Fahrer in Sicherheit zu bringen. Das hat die Polizei gut gemacht. Ganz am Ende in Madrid gestern, wenn man sich angeschaut hat, was die Pressekonferenz hergab der Polizei. Die sprachen tatsächlich von 100.000 Demonstranten, davon einem großen Prozentzahl gewaltbereit, die laut dem Madrider Bürgermeister bewaffnet waren mit Reißzwecken und vor allem mit Glasscherben. Da läuft es einem natürlich eiskalt den Rücken runter und natürlich muss man die Zahlen nicht glauben, weil es natürlich auch ein bisschen Schutz der Polizei nach dem Motto, gegen so viel können wir überhaupt nichts ausrichten, das ist auch nachvollziehbar. Andererseits muss man sich auch wirklich fragen, es war seit vielen Tagen klar, dass das Ziel der Aktivisten nicht mehr darin bestand, dieses Team Israel irgendwie von der Rundfahrt auszuschließen oder ausschließen zu lassen, sondern es ging darum, die Spanien-Rundfahrt zu stoppen. Das haben sie angekündigt und dann frage ich mich, warum dieses Rennen am Sonntag überhaupt erst gestartet werden konnte und die Fahrer in diese merkwürdige Situation gebracht wurden. Also das musste doch einer sehen, was sich da zusammenbraut und das ist dann wirklich nicht mehr so, dass man die Polizei dafür für loben sollte. Ich habe mich auch gefragt, was wäre in Deutschland passiert? Das ist natürlich eine völlig andere politische Szene, keine Frage. Ich will gar nicht so weit ins Politische wegdriften, weil uns das auch nicht zusteht und zumal nicht aus der Ferne. Wir hatten ja auch eine Deutschlandtour mit demselben Team, ohne dass das irgendwie auffällig war. Oder ich weiß nicht, Moritz, ihr habt ja sicherlich nichts dergleichen mitbekommen. Aber es sind natürlich so Dinge, die auch für den Sport nicht tolerabel sind, dass da in Bilbao ein riesengroßes Plakat hängt, was zur Zerstörung Israels auffordert. Also wenn eine Sportveranstaltung Bühne wird dafür, dann wird es dann merkwürdig. Das Problem, um die Zukunft zu gucken und für die Sportler, wird natürlich sein, was bedeutet das für uns? Was kommt jetzt als nächstes? Die WM ist glücklicherweise gerade weit weg und ist nicht irgendwo im zentralen Europa, weil da startet dann eine israelische Nationalmannschaft. Und das ist vielleicht der noch größere Angriffspunkt. Und natürlich ist es deswegen der Radsport, weil man super einfach zur Strecke kommt. Denn in derselben Zeit der Vuelta waren israelische Nationalmannschaften, und zwar ganz viele israelische Sportler, so viel unterwegs. Sie haben bei der Basketball-EM mitgespielt, sie haben Fußball-WM-Qualifikationsspiel, sind natürlich bei der Leichtathletik-WM dabei. Und überall gibt es null Aktionen. Und es ist nur der Radsport. Und da ist ja keine israelische Nationalmannschaft gewesen, sondern ein Sportler aus Israel und eine Mannschaft, die dort lizenziert ist und einen kanadisch-deutschen Sponsor hat. Das ist schon sehr, sehr schräg und bedeutet auch nichts Gutes für die Zukunft.
Ja, um das mal deutlich zu sagen, diese Mannschaft, also mal los, also selbst wenn, das darf niemals die Lösung sein, auf diese Art und Weise zu protestieren mit Gewalt. Das ist ja keine, das ist ja, die hat ja mit Israel eigentlich nicht viel zu tun. Die heißt so, weil der Besitzer ursprünglich aus Israel kommt und sein Land, seine Heimat eben da repräsentiert sehen möchte. Und die Proteste gegen diese Mannschaft sind ja auch nicht ganz neu. Also ich erinnere mich auch schon an Frankreich-Rundfahrten in den vergangenen Jahren, wo der Bus zumindest aus Sicherheitsgründen ohne den Schriftzug Israel durch die Gegend gefahren ist, weil sie eben auch schon die Befürchtung hatten, da möglicherweise Zielscheibe werden zu können von irgendwelchen Protesten. Ne?
Ja, ich finde das auch sehr schwierig. Und nochmal, es ist schwierig, diese ganze Lage, nein, ist es eigentlich nicht, diese Lage einzuschätzen. Man muss nur nach Israel selber gucken. Und man sieht dort auch Massenproteste gegen das, was die Regierung in Israel, in Palästina oder mit den Palästinensern macht. Das gibt es auch dort. Und jeder hat das Recht zu protestieren. Und ich glaube, wenn man gesehen hat, in welcher Masse da auch palästinensische Fahnen an der Strecke waren, wenn es dabei geblieben wäre, hätten sie ihr Anliegen für Palästina viel deutlicher machen können. So gefährden sie Menschen, die einfach unbeteiligt sind an dem, was in dieser Region passiert und die für ein Team fahren, unbeteiligte Sportler. Jeder hat das Recht zu protestieren. Das muss möglich sein. Das haben übrigens auch alle Radprofis deutlich gemacht, dass sie überhaupt nichts gegen Proteste haben. Aber die Art und Weise, die dann eben auf unschuldige Sportler, die einfach mit der politischen Situation, egal wie auch immer, nichts zu tun haben, das geht viel zu weit. Und man muss sich nur ausmalen, was passiert wäre, wenn da einer so schwer zu Fall gekommen wäre, dass möglicherweise er so schwer verletzt gewesen wäre, dass seine Karriere vorbei ist oder eben er länger ausfällt und so weiter und so weiter. Warum? Also wozu? Was hätte das der Sache gedient? Nichts, glaube ich.
Ja, das ist Michael Moos auch mein, also sicherlich das Hauptanliegen zu unterscheiden zwischen den Demonstranten, wir sind in der Demokratie, Spanien gehört dazu, und denen, die versucht haben, dieses Radrennen mit Gewalt zu stoppen. Da ist ein himmelweiter Unterschied, und am Ende ist aber die letztere Klientel offensichtlich so groß geworden, dass das nicht mehr zu stoppen war, und man muss sich natürlich irgendwie, ohne dass wir ins Politische abdriften, aber man stellt sich auch die Frage, 100.000, die auf das dramatische Geschehen in Gaza hinweisen. Habe ich eigentlich meine ukrainische Fahne gesehen? Irgendwann, irgendwo, russische Sportlerinnen und Sportler, auch im Radsport, Alexander Vlasov, sind unterwegs. Es interessiert keinen Menschen. Und da sind wir tatsächlich dann zu einem Thema, wo es überhaupt nicht mehr um Radsport und die Radsportler geht. Das sind einfach, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Stellvertreterkriege jetzt kommod ist in diesem Kontext, aber da ist ein Opfer gefunden worden in einer Sportveranstaltung, die die Bühne geboten hat. Das ist etwas, was Schule machen wird, bin ich ziemlich sicher.
Ja, und übrigens, um das, vielleicht können wir es abschließen auch damit, also Proteste oder sagen wir, Demonstrationen pro Palästina sind auch nicht neu im Radsport. Also ich habe jetzt mindestens zwei Ausgaben von Lüttich Bastogne Lüttich im Ziel erlebt, bei denen auch sehr prominent dann sich rechtzeitig zur Zielankunft Menschen versammelt haben mit eben Fahnen. Und das kann man gut oder schlecht finden, aber solange es dabei bleibt, ist ja alles in Ordnung. Also sie haben das sehr prominent platziert, sodass es in jedem Fernsehbild zu sehen war. Können sie machen, auf diese Art und Weise ist es okay, aber eben darüber hinaus natürlich nicht. Lass uns nochmal kurz die Vuelta auch sportlich noch abschließen. Die war natürlich beeinträchtigt sportlich. Vinegar hat sie gewonnen in der Gesamtwertung mit einer Minute und 16 Sekunden Vorsprung auf Almeida. Wäre die Vuelta beim normalen Verlauf anders ausgegangen, Holger?
Nee, das ist das Gute. Also das ist das Gute, dass Jonas Vingegaard die Chance hatte, die vorletzte Etappe, diese letzte schwere Bergankunft zu gewinnen und damit zu zeigen, er ist die Nummer eins. Weil ansonsten hätte man natürlich diskutieren können. Eine Bergankunft ist ausgefallen, eine wurde verkürzt. Das Zeitfahren wurde zurechtgestutzt auf 12 Kilometer statt 27. Da hat Almeida Zeit gut gemacht, aber nur 10 Sekunden. Die Rechnerei, was hätte er geschafft bei 27 Kilometer, hätte er Vingegaard oder wäre eben so gefährlich nahe gekommen, dass Vingegaard nervös gewesen wäre. Das ist jetzt alles irgendwie zum Glück sind nur noch Nebengeräusche, weil, glaube ich, alle anerkannt haben, dass der Däne, obwohl er nicht in Topform war, das nach Hause gefahren hat und der korrekte Sieger war. Er wird sich, glaube ich, an diese Spanien-Rundfahrt immer erinnern. Gefühlt war er dann auch froh, dass es geschafft war. Respekt für die Mannschaft Wismar. Nach einem schwachen Jahr haben sie in diesem Jahr von den drei großen Rundfahrten zwei gewonnen. Yates beim Giro, er bei der Vuelta und waren Zweiter bei der Tour. Sie sind, wenn man es so betrachtet, die Nummer eins, auch wenn natürlich jeder sagen wird, eigentlich ist es Emirates mit den 6 Etappensiegen, die sie hatten nach 12 Tagen, obwohl sie gegeneinander gefahren sind in der Mannschaft. Das gehörte natürlich auch ein bisschen zu dieser Spanien-Rundfahrt, aber es hat der Richtige gewonnen. Es gab auch 2-3 Fahrer, die sich echt ins Rampenlicht fahren konnten. Matthew Ricciatello, pikanterweise aus dieser Israel-Mannschaft, der hatte noch den Druck dieser permanenten Angst. Es gab ja auch Morddrohungen gegen die Mannschaft, hat aber inzwischen auch in Frankreich unterschrieben, wird das Team verlassen. Ende mit dem weißen Trikot der US-Amerikaner und Tom Pidcock auf dem Podium einer Grand Tour aus einer zweitklassigen Mannschaft heraus, das hat es im Radsport 20 Jahre lang nicht gegeben.
Ja, Q365, ja auch schon dieser Classics in Hamburg gewonnen, also für die wirklich ein tolles Jahr. UAE natürlich auch bärenstark, Almeida Zweiter geworden, ich glaube am Ende 8, 9 Etappensiege, irgendwann habe ich aufgehört mitzuzählen bei dieser Vuelta. Sie sind beim Giro auch Zweiter geworden, haben die Tour gewonnen. Also vielleicht ist es sogar ein Unentschieden zwischen UAE und Wismar.
Ja, ich fand aber auch interessant, dass es bei der Vuelta ja durchaus Nebengeräusche gab rund um UAE. Und man doch merkt, dass dieses Team bei all den Erfolgen innere Spannungen zu ertragen hat, die interessant sind zu beobachten. Da scheint es eben bei allem Erfolg oder wie das so oft so ist, gibt es dann eben doch bei einem solchen Ensemble von Radprofis, die alle ihre Erfolge haben können, dann eben doch Eifersüchteleien, es gibt Konflikte. Das wird alles überstrahlt von Tadej Pogacar, aber dadurch, dass der jetzt irgendwie nicht dabei war, hat man dann gesehen, wie schnell das gehen kann, dass bei allen Erfolgen dann trotzdem irgendwie Konflikte da sind. Das ist schon erstaunlich gewesen, fand ich, in der Deutlichkeit. Damit habe ich so nicht gerechnet.
Ja, Michael, vielleicht fragt sich jetzt manch einer, was meinen die genau? Kannst du es mal erklären, was da los war bei UAE während dieser Vuelta?
Es geht um Ayuso, der auf einer der ersten Etappen einen Einbruch erlebt hat und dann hat er ja mitgeteilt, beziehungsweise hat das Team mitgeteilt, dass er das Team verlassen wird. Darüber war er dann unglücklich, er hatte auch noch eine Etappe gewonnen dann und war aber unglücklich darum, wie das Team kommuniziert hat. Er will das Team verlassen, weil er bessere Chancen woanders sieht, auf eigene Rechnung zu fahren. Und diese ganzen Spannungen, er sprach dann, glaube ich, sogar von diktatorischen Zügen in dem Team, war da sehr, sehr offen. Und diese Spannung, also dass da einer ist, der jung ist, von dem man glaubt, dass er eine Rolle spielen kann, auch bei großen Rundfahrten. Das ist er jetzt bei dieser Vuelta, ist er das noch schuldig geblieben. Das zu zeigen, aber da zeigt sich halt, also der will woanders hin, hat die Möglichkeit in dem Team nicht gesehen und spricht dann von diktatorischen Zügen, solche Sachen. Also da scheint es intern doch auch ordentlich Spannung zu geben. Das wird alles überdeckt durch die Erfolge und vor allen Dingen durch Pogacar. Aber was passiert, wenn Pogacar, und nach der Tour haben wir gesehen, wie müde Pogacar war und fast ein bisschen ausgebrannt wirkte, was passiert, wenn der vielleicht nicht mehr so performen kann, will, wie er das tut, was passiert dann mit diesem Team? Das ist eine interessante Frage. Wir blicken natürlich auch da nicht hinter den Kulissen, aber das war so ein bisschen, als würde der Vorhang mal kurz gelüftet und man kann hinter die Kulissen blicken kurz. Und dieser Streit mit Ayuso, der das Team verlassen wird und gar nicht glücklich darüber war, dass das Team dann während der Vuelta das kommuniziert hat, das war schon sehr bemerkenswert.
Aber sportlich würde ich dem Rest der Radsportwelt jetzt wenig Hoffnung machen. Wenn du mich fragst, was kommt nach Pogacar, würde ich sagen Isaac del Toro, der gerade von Sieg zu Sieg hastet. Wir haben einen unglaublich starken Brandon McNulty gesehen in Montreal, als sie sich aussuchen konnten, wer gewinnt. Als ich auch das Gefühl hatte, wenn sie die ersten vier Plätze belegen wollten, dann könnten sie das auch. Auch Nils Polit ist da großartig gefahren. Sie haben jetzt 85 Saisonsiege, stand, da wir diesen Podcast aufzeichnen. Mehr hatte noch nie ein Team in einem Jahr. Sie hatten im Zeitfahren der Vuelta, Zeitfahren ist wirklich nicht ihre DNA, 3 unter den ersten 5, inklusive Almeida, der das auch noch nicht durchblicken lassen hat, dass er das besonders gut beherrscht. Da ist eher dann die Frage, wenn sowas mal passiert, wie das Gerangel um die Position, wer ist der Kronprinz Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, dann losgeht. Ayuso finde ich insofern interessant, als dass ja jeder gesagt hatte, jetzt ist der Wechsel zu Lidl Trek halt eben perfekt. Sie haben das gesagt, nur Lidl Trek rührt sich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die aufgeschreckt sind von diesem Gebaren von Ayuso, von der Art Rennen zu fahren, denn die Mannschaft, die ja in wenigen Wochen deutsch sein wird, da haben wir ja zwei deutsche World Tour Teams, denn Lidl ist ja ein deutsches Unternehmen und Lidl Trek wird nach allem, was ich gelesen habe, in Deutschland lizenziert werden für die kommende Saison, das ist eine Mannschaft, die auch Probleme hatte, zwischen Jonathan Milan und Mats Pedersen die Saison aufzuteilen, aber das so glänzend gelöst hat, dass beide, einer hat den Giro und die Vuelta dominiert, der andere die Tour in den Sprints, das hat super geklappt. Und ich glaube, so ein Unruheherd auf der Position des Kapitäns für die großen Rundfahrten wollen sie nicht wirklich haben. Ich kann mir vorstellen, dass die nochmal checken, was da läuft.
Ja, du hast recht, also aber das ist ja genau das Interessante ist, du hast die Erfolge beschrieben, die sie haben. Das funktioniert alles, aber wenn sozusagen gerade diese, ich nenne das jetzt mal altgriechisch Diadochenkämpfe, also sprich, wer wird der Kronprinz, wer ist der Kronprinz, wenn das offensichtlich wird und scheinbar hat Pogacar, ich will den jetzt gar nicht abschreiben, nicht falsch verstehen, aber durch diese, ich nenne das jetzt mal Schwäche, die Pogacar gezeigt hat, im Sinne von Müdigkeit und möglicherweise auch, ja, war ja sogar von Burnout die Rede, wenn kurz danach so etwas in einem Team passiert, spricht das ja dafür, dass da offensichtlich sofort Rivalitäten entstehen, wenn die Hierarchie zumindest mal ansatzweise in Frage gestellt ist, ohne dass Pogacar jetzt abgeschrieben wird nochmal. Das ist ja total interessant. Also da scheint ja im Binnenverhältnis dann trotzdem was nicht zu stimmen. Und ja, du hast recht. Die Frage ist, hat sich Ayuso da richtig verhalten? Ich meine, der ist 22, muss man ihm vielleicht die Jugend zugute halten und ich kenne ihn nicht persönlich, aber vielleicht bringt er auch das entsprechende Temperament mit, dass er dann da so aus sich rausfährt und solche Dinge sagt. Und Lidl wird, wenn sie ihn denn verpflichten wollen tatsächlich, werden sie das Gespräch mit ihm suchen müssen und sagen, wie fügst du dich hier ein?
Dann könnte er Teamkollege von Lennart Kemner und Tim Thorn-Teutenberg werden. Lass uns mal über Pogacar sprechen, weil wenn wir über Pogacar sprechen, sind wir auch sofort bei der Weltmeisterschaft oder bei den Weltmeisterschaften in Ruanda, zu der Holger am Freitag aufbrechen wird. Holger, ist das für dich eine besondere WM oder doch irgendwie Business as usual?
Nee, das ist natürlich eine besondere WM und das hängt aber weniger jetzt mit dem Austragungsort in Afrika zusammen. Ist auch, wenn es jetzt in Australien oder in Doha gewesen wäre, das sind natürlich vor allem so die technischen Umstände. Wie kommt alles hierher nach Europa? So einfach ist es nicht. Wir haben null Erfahrungen, wie da so ein DSL-Netzwerk aussieht, wie wir da irgendwie, ich habe 3 technische Geräte mit an Bord, wir mussten alles vorher und zwar Wochen vorher schon dem Zoll melden und dann hat man man halt, muss sich schon festlegen auf alles, was man so mitnimmt. Das gilt auch für meinen Kollegen in Matthew, der zusammen dann auch für die Sportschau auch die Bewegtbilder liefern wird. Kameras, welche, was machen wir da? Dazu kommt natürlich auch der logistische Aspekt, dass wir da eine Doppelgesellschaft haben. Wir haben eine Radsportgesellschaft in Kigali und der lokale Veranstalter, offenbar mit ein bisschen Hilfe des Weltverbandes, hat sich sozusagen alles aufgekauft, was an Unterkünften ist, was man braucht. Die Mannschaften zahlen unfassbare Preise, um in durchschnittlichen Hotels zu wohnen. Es gibt aber auch den Zweitmarkt mit ganz normalen privaten Anbietern, Airbnb und was es so gibt und auch mit privaten Apartments, die man sich buchen kann. Die kosten extrem wenig, nämlich um es deutlich zu sagen, 25 Euro die Nacht, sind aber besser eigentlich. Aber man hat natürlich irgendwas Gefühl, wenn man da ankommt, wer weiß, wie es da so ist. Und das sind halt diese vielen Fragezeichen, die damit verbunden sind. Das Wetter wird auch nicht so einfach, denn im September beginnt in Ruanda die Regenzeit. Wenn man sich so eine App anguckt, dann gibt's da alles zwischen einem Tag Dauerregen. Das gilt vor allem offensichtlich für die Staffel Mitte der Woche. Zeitfahren soll noch richtig Sommer sein, heiß. Dazu kommt die Höhenlage. Das ist jetzt erstmal für uns nicht so das Problem. Das ist jetzt wie das Problem der Sportler. Kigali liegt 1500 Meter hoch, grundsätzlich schon mal. Und von da geht's dann nochmal höher in die Berge. Das ist auch eine extreme Anpassung für die. Das heißt, für die Sportler, genauso wie für mich, ist ganz, ganz viel zu bedenken. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, braucht man Impfungen, wie sieht's da aus? Ich war ganz oft schon in Afrika, aber nicht in der Region, sondern eher im Süden, also in Südafrika, in Ägypten und so weiter, Marokko. Das ist natürlich keine normale WM.
Und du wohnst für 25 Euro die Nacht.
Wir werden uns hinterher sprechen, wie es so war. wenn wir uns sprechen.
Ob es noch in örtliche Aufschläge sind, plötzlich so, oder?
Ja, keine Ahnung. Geld ist natürlich in Bar mitzubringen, in US-Dollar. Auch das ist ein Gang, wo tauscht man heutzutage noch Geld um. Geht natürlich in einer Stadt wie Hamburg. Aber es ist so eine ellenlange To-Do-Liste. Die hat man nicht, wenn die WM demnächst ja in zwei Jahren in Frankreich und dann noch in diesem Jahrzehnt hier in Brüssel und in Kopenhagen sein wird.
Ja. Wie geht es denn den Teams damit? Also du hast ja ein mögliches Thema Impfung angesprochen. Das ist ja offensichtlich nicht erforderlich für die Fahrer und für die Fahrerinnen. Und trotzdem haben die ja noch einen ungleich höheren Aufwand, ihr Team dahin zu bringen, Material mitzubringen, also noch ganz anderes Material, als du es brauchst. Hast du da was gehört von German Cycling, wie es ja neuerdings heißt, zum Beispiel?
Die sagen, es ist die teuerste WM aller Zeiten und dabei besetzen sie ja bei weitem nicht alle Startplätze. Es gibt ja zum Beispiel keine Juniorinnen. Muss allerdings auch sagen, es gibt ja erstmals auch ein U23-Rennen bei den Frauen, was es vorher nicht gab. Also aus fünf Altersbereichen, Männer, Frauen, die beiden Juniorenklassen und U23-Männer sind jetzt sechs geworden mit U23-Frauen. Die sind besetzt, diese Rennen. Dazu kommt natürlich der Aufwand, die ganze Technik und Logistik nicht auf direktem Wege. Es gibt keine Direktflüge, sondern entweder fliegt man über die Türkei oder man fliegt über Amsterdam oder eben über Brüssel nach Kigali. Das kostet alles richtig Geld und dazu werden sie abgezockt in Sachen Hotelpreisen. Und das ist natürlich nicht einfach und fast alle Nationen machen Abstriche irgendwo. Kleinere Kontingente, manchmal auch ganze Kategorien, die freigelassen werden, die Dänen, die Niederländer, die US-Amerikaner mit einem Mini-Aufgebot. Ich glaube, Chloe Deigert ist komplett ohne Hilfe. Ist, glaube ich, die einzige Fahrerin, die US-Amerikaner benannt haben. Die haben aber komplett ihre Nachwuchsaufgebote dabei. Also da sind sehr viele Fahrerinnen und Fahrer dabei. Und so sieht das irgendwie jede Nation anders. Und das galt es natürlich vorher alles zu checken. Das Problem für so einen Verband muss man ja sehen, dass am Ende kommt eine große Summe aus allen Ereignissen, die besetzt werden müssen im Laufe eines solchen Jahres mit den Nationalmannschaften. Dazu gehört ja nicht nur die Straßen-WM, sondern dazu gehört eine WM auf der Bahn, eine Mountainbike-WM, eine BMX-WM. Nun ist jetzt klar, wohin das alles geht. Die Bahn-WM ist in diesem Jahr in Chile, nächstes Jahr in Shanghai, die Straße nächstes Jahr in Kanada, die BMX-WM ist in Australien. Und die drei Weltcups für die Bahn am Beginn des neuen Jahres sind irgendwo, also auf keinen Fall in Europa. Die EM ist in der Türkei. Das sind alles so große Entfernungen und deswegen kann man German Cycling verstehen, dass sie überall etwas einsparen müssen, weil mit demselben Geld, was sie haben oder vielleicht ein bisschen mehr, lässt sich schlicht und ergreifend diese Art der Globalisierung, die die UCI da gerade vorantreibt, nicht mehr finanzieren.
Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, ja, der Radsport ist sozusagen, hat sein Kernland in sein Kernmarkt in Europa. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Globalisierung wichtig und richtig ist und das bringt eben solche Sachen mit sich. Und die Tatsache, dass zum ersten Mal eine WM in Afrika stattfindet, auf dem afrikanischen Kontinent, in Ruanda, ist schon sporthistorisch, das muss man schon sagen. Auch wenn die WM, korrigier mich Holger, so habe ich das in Erinnerung, damals vor allen Dingen nach Ruanda gegeben worden ist, weil man sich da auch einen Radsportaufschwung erhofft hat. Es gab einen Amerikaner, der in ein Leistungszentrum investiert hat, der ist inzwischen wieder weg. Das Leistungszentrum steht, glaube ich, leer. Eritrea und Südafrika sind nach wie vor die beiden afrikanischen Staaten, die in denen der Radsport eine größere Rolle spielt, auch Richtung Profi-Radsport. Aber dem afrikanischen Radsport, und das wird das einen Schub geben, da bin ich mir sehr sicher, wenn diese WM funktioniert. Und ich bin mir sehr sicher, dass die ruandische Regierung alles dafür tun wird, dass es funktioniert, um auch das Image dieses Regimes, was, um es vorsichtig zu sagen, jetzt auch nicht demokratisch ist, eben um eben auch diese entsprechenden Bilder zu produzieren und in die Welt zu senden. Und unabhängig davon, was die politischen Implikationen sind, ist es halt wichtig, dass auch der afrikanische Kontinent Teil dieser Sportwelt wird. Und es wird in Zukunft noch mehr Veranstaltungen geben in Weltregionen, die bisher vom Radsport eher stiefmütterlich behandelt worden sind. Und das ist eine Entwicklung, die auch positiv ist. Das müssen wir, glaube ich, mal auch aus unserer eurozentristischen Brille anders betrachten. Ja, logistisch sind das Herausforderungen, aber auf lange Sicht ist das, glaube ich, der richtige Weg.
Da gehe ich ein bisschen in Opposition, wenn ich darf. Ich bin komplett bei dir, Michael, was Afrika als Schauplatz diese Rad-WM angeht. Der Hintergrund ist ja noch ein dritter, dass die UCI sich damit finanziell sehr gut aufstellt. Man hört, dass Ruanda mehr gezahlt hat als Doha, wo ja die WM auch stattfand 2016. Also das lohnt sich auch finanziell für die UCI, die nicht aufpasst, dass die Mannschaften und die Föderationen abgezockt werden durch irgendwelche Hotelzwischenhändler. Das werfe ich ihr vor und deswegen kommt ein schlechtes Image zu dieser WM, die sie vielleicht gar nicht verdient hat. Dazu kommt natürlich die Ausgänge dieses Landes in Afrika. Da hätte es wahrscheinlich auch andere Varianten gegeben. Ich bin sofort bei dir. Ich bin nur skeptisch, wenn du sagst, immer mehr in alle möglichen Länder gehen. Wir sind 2028 mit der Rad-WM in Abu Dhabi. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft des Radsports sein wird in dieser Region. Wir haben jetzt von diesen 5 Weltmeisterschaften von Australien angefangen, bis nächstes Jahr Kanada, nur 2 in Europa, mit Glasgow und mit Zürich im vergangenen Jahr. Und warum muss eine Bahn-WM bitte schon in Chile stattfinden? Also ich kenne mich wirklich auch im Bahnradsport gut aus, aber einen Chilenen, kann mich nicht erinnern. USA, Kanada, Kolumbien, bin ich sofort dabei. Aber das, was jetzt wirklich logistisch kompliziert ist, muss das wirklich sein im selben Jahr und dann nächstes Jahr in Shanghai? Muss nicht irgendwann mal, der Bahnradsport ist wirklich jetzt in Europa und in Australien beheimatet, muss nicht wenigstens alle 2-3 Jahre mal eine WM auch wieder da stattfinden, wo das Herz dieses Sports schlägt? Weil ansonsten wird es im Bahnbereich, Straße finden ja genug Veranstaltungen hier statt, wird es im Bahnradsport, wo jetzt die Champions League auch noch eingeschlafen ist, weil nicht mehr finanzierbar durch irgendwen, wird es echt trüb.
Gut, also im Bahnradsport gebe ich dir recht, da kennst du dich auch viel besser aus als ich. Ja, und ich sehe das ja auch so, also ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, Hurra in Ruanda. Aber ich glaube, es ist halt, es kommt immer so ein bisschen Es ist halt schwierig. Also die politischen Bedingungen und die Geldzahlung und das, was wir Sportswashing nennen, das spielt ja alles da rein. Das sehe ich auch. Das ist auch wichtig, das zu thematisieren. Und gleichzeitig habe ich manchmal aber auch das Gefühl, dass wir aus Europa mit einer gewissen
Hochnäsigkeit
an solche Veranstaltungen auf solche Veranstaltungen blicken. Und wir haben auch Veranstaltungen in Aserbaidschan oder in vor dem Ukraine-Krieg auch in Belarus gehabt, wo man auch dicke Fragezeichen machen musste und auch Russland noch 2018 die Fußball-WM beispielsweise nach der Invasion ja schon in den Regionen Donetsk, Luhansk und vor allen Dingen der Besatzung der Krim. Das ist alles nicht so kritisch betrachtet worden, in Teilen zumindest. Also da gab es auch kritische Berichterstattung, auch zu Recht, die soll es auch jetzt geben. Aber wir müssen halt aufpassen, dass wir da nicht mit zweierlei Maß messen, was die Bewertung angeht, sondern dass wir irgendwie dann auch genau hingucken in allen anderen Regionen dieser Welt. Und Ruanda ist schwierig und gleichzeitig glaube ich, dass es für den afrikanischen Radsport und es gibt ja schon Länder in Afrika, wo der Radsport eine große Rolle hat, Eritrea, die Bilder haben wir alle im Kopf, Binyam Gemay, wie er gefeiert worden ist dort auf den Straßen. Also das ist schon, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir es nicht zu eurozentristisch und zu hochnäsig betrachten. Darauf wollte ich nur hinweisen.
Ich finde das total spannend, euch zuzuhören. Wollt ihr noch weitermachen?
Ja, ich kann auch sagen, dass ich auch genau deswegen da auch hinfahre. Weil letztlich Bilder können so und so sein, das vor Ort zu erleben, das auch einschätzen zu können. Wie ist das organisiert? Wie kommt das an bei den Leuten? Gibt es vielleicht sogar eine Opposition dagegen? Auch das ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Sich das anzugucken, mit den Leuten vor Ort zu sprechen und das authentisch auch um das authentisch einschätzen zu können. Das ist super wichtig, eben auch bei sowas vor Ort zu sein.
Ja, und auch wie Paul Kagame als Präsident von Ruanda, der nun wirklich da ein sehr, sehr striktes Regime führt und auch über den Konflikt im Ostkongo. Und nochmal, ich bin weit davon entfernt, da Experte zu sein auf allen Ebenen, was die politischen Verstrickungen angeht. Wie wird er sich inszenieren rund um diese WM? Wie wird er diese Bühne nutzen? Auch das ist wichtig, das vor Ort zu erleben. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf deine Eindrücke und hoffe, dass wir das demnächst hier auch besprechen.
Ich möchte zwei Hinweise noch geben. Zum einen noch eine kurze Komponente hinzufügen, dass, Michael, du hast es ja angesprochen, dass wir aus Europa da vielleicht ein bisschen hochnäsig raufgucken. Also bisher mussten die afrikanischen Radsportler immer in die weite Welt reisen, wahrscheinlich auch für viel Geld. Nun ist es jetzt auch nicht zutreffend für jeden afrikanischen Radsportler so, dass die WM vor der Haustür stattfindet. Dafür ist der Kontinent einfach zu groß. Aber so gesehen ist es vielleicht auch schon mal ganz gerecht, dass sie auch mal ihre Heim-WM haben. Und ich empfehle sehr gerne und sehr dringend den Tourfunk vom 10. März, als ich mit Matthias Schnappka genau darüber gesprochen habe, der Teil des Bike-Aid-Teams aus dem Saarland ist und wirklich schon oft auch in Ruanda war und sehr gute Einblicke hat, mit seiner Mannschaft auch bei der Tour of Ruanda am Start war und eine gute Rolle gespielt hat übrigens auch. Da konnte man ein ganz gutes Bild davon gewinnen, was diese WM bedeuten könnte und warum es auch Argumente dafür gibt, dass es genau richtig ist, sie da jetzt austragen zu lassen. Also 10. März, da ist die Folge erschienen, hört da unbedingt gerne rein. Lass uns mal sportlich über diese WM sprechen. Tadej Pogacar und wer sonst? Holger?
Ja, das wäre natürlich sehr einfach, aber das liegt auf der Hand, wenn man ihn in Montreal schon fahren sehen hat, dann ist klar, der ist in Form. Er hat mit Primoz Roglic einen Helfer an seiner Seite, den man sich nur wünschen kann. Und wer sonst, ist sogar ein bisschen schwierig, weil der Weltverband im Gegensatz zu sonstigen Weltmeisterschaften die Startlisten Stand jetzt, wir sprechen am Montagnachmittag, nicht veröffentlicht hat. Das heißt, es ist ein bisschen Gestochere im Nebel. Man kann bei den einzelnen Föderationen nachgucken. Und klar, man bleibt hängen bei den Top-Kletterern. Es ist ein Kurs mit 5.500 Höhenmetern. Nicht so viel, wie sie voriges Jahr bei der Präsentation. Da ging es ja um 6.500. Das ist ein bisschen entschärft worden. Sie fahren jetzt also nur einmal da den ganzen ganz schweren Berg hoch, aber es sind trotzdem 267 Kilometer. Das heißt, es wird ein herausragender Kletterer gewinnen. Ja, und wer sonst? Also von den Top-Kletterern der Welt fehlt eigentlich vor allem Jonas Vingegaard und natürlich Florian Lipowitz. Wobei ich der Meinung bin, der hätte eine wirkliche WM-Vorbereitung gebraucht. So wie er jetzt unterwegs ist, macht es wirklich keinen Sinn, da zu fahren. Wen haben wir unter den Top-Kletterern? Remco Evenepoel hat sich vorbereitet auf die WM. Dann Richard Carapaz, den wir lange nicht gesehen haben, der bei der Tour unglücklich aussteigen musste schon vorher, ist sicherlich ein Kandidat. Wir sind wieder bei Juan Ayuso. Wenn wir die Spanier, die natürlich eine sehr ausgeglichene, starke Mannschaft haben, der ist mit Sicherheit motiviert. Wir haben in der letzten Vuelta-Woche einen sehr starken Jai Hindley gesehen. Der ist der Kapitän der Australier. Thiemen Arendsman, zwei Etappensiege bei der Tour de France in den Bergen, im Hochgebirge, wird die Niederländer anführen. Almeida, natürlich, gerade Zweiter geworden bei der Spanien-Rundfahrt. Und dann kommen die, die eigentlich schon nicht mehr so die allerhöchsten Berge hochkommen, nämlich Tom Pidcock, der die Briten anführt, und natürlich Julien Alaphilippe als Kapitän der Franzosen. Also das ist nicht so, dass da jetzt, ich habe ja irgendwo mal gesehen, es startet kaum einer der großen Stars. Das ist großer Schwachsinn. Natürlich fehlt Mathieu van der Poel. Und natürlich fahren keine Sprinter, aber es macht auch keinen Sinn auf diesem Kurs. Aber die da theoretisch gewinnen könnten mit ihrer Form, da muss ich sagen, fehlen zwei, nämlich Jonas Vingegaard und überraschenderweise, wenn das Aufgebot der Amerikaner stimmt, auch Brandon McNulty. Das war erst einmal Straße Männer, danach hast du gefragt.
Zeitfahren. Dann habe ich gefragt, lass uns mal da bleiben auch erst. Wie sieht das deutsche Team aus?
Das deutsche Team besteht aus 6 Fahrern. Das ist das Kontingent, was sie sich über dieses Jahr erarbeitet haben. Einige dürfen 8 stellen. Deutschland, wie schon seit vielen Jahren, zu 6 mit dem deutschen Meister an der Spitze, der hoffentlich wieder fit ist, mit Georg Zimmermann und Maximilian Schachmann, der sicherlich die größte Erfahrung hat von diesem Aufgebot. Dann ist Jonas Rutsch dabei, sicherlich als Kapitän, weil zuletzt mit der besten Form Felix Engelhardt und für das Zeitfahren vor allem und auch für die Staffel, wo die Deutschen ja zu den Top-Kandidaten auf Gold gehören, Miguel Heidemann und Florian Storck habe ich noch vergessen als 6. Und da muss man natürlich sagen, wenn man sich auch aus der Sicht dieses Kurses sich anschaut, die deutschen Kletterer, die Top-Kletterer sind allesamt außer Form oder verletzt. Die Top 5 würde ich jetzt mal sagen, oder Florian Lipowitz habe ich schon was gesagt, die 4 dahinter. Emanuel Buchmann, müssen wir nichts drüber sagen, Vuelta wieder komplett ein Schatten seiner selbst, eigentlich abgehakt, der deutsche Meister des vergangenen Jahres. Marco Brenner ist beim Giro offenbar so schwer gestürzt, dass man hofft, dass er über so seine Karriere fortführen kann. Georg Steinhauser, super Kletterer, Giro-Bergetappensieger voriges Jahr, ein Jahr zum Vergessen, Knieverletzung, dann im Sommer Borreliose, deswegen keine Vuelta und deswegen jetzt auch keine WM. Das größte Mysterium ist dann noch Lennart Kemner, der, mit dem ich bei der Deutschen Meisterschaft gesprochen habe, der da schon gesagt hat, WM ist eigentlich nicht so seins, aber die Vuelta, das ist sein Ziel. Er ist für die Vuelta nicht nominiert worden, er ist für die Deutschlandtour nicht nominiert worden, er ist jetzt die Tour of Britain gefahren. Eher diskret, ohne zu enttäuschen, aber offensichtlich kein Thema für so ein WM-Team. Und das ist momentan, wenn man so sagen darf, das Feld der deutschen Kletterer. So sieht das aus.
Ja, und bei den Frauen?
Ist die deutsche Mannschaft deutlich besser aufgestellt und gehört zum Kreise der Kandidatinnen hinter den beiden Top-Favoritinnen, hinter Demi Wollering und Pauline Ferrand-Prévot, die ja bei der Tour de France auch sich, ich weiß gar nicht, ob man das Duell nennen kann, weil Ferrand-Prévot ja wirklich am Ende klar gewonnen hat. Sie hat ja gesagt, am Anfang WM kann sie sich gar nicht vorstellen, aber sie fährt jetzt doch. Beide haben natürlich eine ganz starke Mannschaft hinter sich, die Französinnen super stark aufgestellt, die Niederländerin natürlich auch, Wollering fährt auch das Zeitfahren mit Anna van der Breggen. Dazu weiß man nicht, wie es Marleen Reusser geht, die ja auch bei der Tour de France am ersten Tag mit mehreren Problemen aufgeben musste, automatisch fürs Zeitfahren als Weltmeisterin schon mal zu den Favoritinnen gehört. Und dann kommt das deutsche Team mit Liane Lippert, mit Antonia Niedermayer, die im Zeitfahren natürlich absolute Mitfavoritin ist, zumal es auf einem Bergkurs ausgetragen wird. Und dazu Ricarda Bauernfeind und Franziska Koch als Helferin, da wird das Kontingent auch nicht ganz ausgeschöpft. Und Antonia Niedermayer Niemeyer, die nicht mehr eigentlich noch U23 ist, aber das ja nicht mehr fahren kann, weil bei dieser WM ja erstmals die Regel greift, dass World Tour Profis, Frauen und Männer nicht mehr starten dürfen in der U23, wird also bei den Frauen unterwegs sein und da ist die deutsche Mannschaft wirklich gut aufgestellt. Also bei den Frauen sind alle dabei, die in den Bergen auch wirklich eine Chance haben.
Lass uns nochmal, weil du den Kurs so angerissen hast, ein bergiges Zeitfahren, also es ist schon sehr anspruchsvoll, ne? Also das Zeitfahren und dann die Straßenkurse, klassisch lang, wie es so ist, bei den Männern 267 Kilometer, bei den Frauen 164. Und wenn man sich das Profil anguckt, klingt es oder sieht es aus wie so ein typisches Ausscheidungsrennen, ne?
Ja, genau. Es ist ein Rundkurs, der verlassen wird von den Männern, einmal um auf diesen Berg zu fahren, den Mount Kigali. Und das wird so sein, wie es bei Weltmeisterschaften immer ist. Wir werden am Anfang Ausreißer haben mit Außenseitern aus aller Welt. Die afrikanischen Sportler werden sich natürlich auch präsentieren wollen. Binyam Girmay hat es ja auch das ganze Jahr über ausgeschlossen, dass er da fährt, nun fährt er doch, weil der Verband offenbar Druck ausgeübt hat, wird natürlich sportlich keine Chance haben am Ende, aber er ist dabei und wird sich zeigen wollen und dann ist die große Frage, ja, wenn du sagst Ausscheidungsfahren, ich weiß es nicht, oder? Tadej Pogacar fährt 100 Kilometer vor dem Ziel einfach mal alleine los. Auch das ist ja nicht auszuschließen.
Bei den Frauen, alle ausgeschieden, außer
ja, ja. Bei den Frauen wird es eher die spannende Frage sein, werden sich die Niederländerinnen nach vielen Jahren des Zwist ist mal einig. Im vergangenen Jahr sind sie wieder offen gegeneinander gefahren und haben damit Lotte Kopecky zur Weltmeisterin gemacht. Die ist übrigens auch nicht dabei, weil sie sich auf die Bahn-WM konzentriert und jetzt sich auch noch ein paar Knochen gebrochen hat und hätte auf dem Kurs sicherlich auch keine Chance gehabt. Und da wird die Frage sein, französische gegen niederländische Nationalmannschaft, oder kann dann tatsächlich irgendwie Marleen Reusser oder auch Katarzyna Nevia-Doma, können die da eingreifen?
Ja, noch mal
oder die Deutschen natürlich, Entschuldigung, ja klar.
Ja, ich nenne nochmal zwei Zahlen. Also bei den Männern sind es fast 5500 Höhenmeter. Das ist schon Hammer. Bei den Frauen etwas mehr als 1000 weniger. Also das zeigt schon, wie anspruchsvoll diese Kurse an sich schon sind. Dann kommen die klimatischen Herausforderungen dazu. Du hast es eingangs erwähnt. Regenzeit, das wird wahrscheinlich sehr schwül, sehr tropisch sein. Also sagen wir mal so, WM-Rennen sind eh immer schwer. Aber es gab schon mal welche, die vielleicht ein bisschen weniger schwer waren als diese.
Naja, diese 5500 Höhenmeter klingen jetzt nach dem Motto, ah ja, das ist eine schwere Tour de France-Etappe. In diesem Jahr war die schwerste, glaube ich, in etwa auf diesem Level. Aber die sind dann 160, 170 Kilometer lang und nicht 260. Das heißt, das kommt die Belastung von noch 3 Stunden mehr Radsport hinzu. Allerdings sind die Anstiege natürlich auch nicht so, dass man sagen kann, wir fahren jetzt mal 30 Kilometer durch die Ebene und dann fahren wir am Ende 20 Kilometer hoch. Sondern diese Ansteige, die sind natürlich auf einem Rundkurs, die verteilen sich während auf das gesamte Rennen. Und das macht die ganze Geschichte natürlich so viel anspruchsvoller, weil man überhaupt keine Chance hat, sich irgendwann zu erholen. Und das ist dann sicherlich der Faktor, der bei so einem WM-Rennen natürlich eine Rolle spielt. Dazu kommt wie immer der Faktor Nationalmannschaften. Es ist alles so ganz anders. Und ja, es ist ein bisschen ungerecht, denn irgendwann hat die UCI mal gesagt, wir versuchen so gleichmäßig über die Jahre eine Sprinter-Weltmeisterschaft, eine Klassiker-Weltmeisterschaft und eine Kletter-Weltmeisterschaft. Inzwischen habe ich das Gefühl, Sprinter gibt es gar nicht mehr. Die werden ignoriert, und zwar seit geraumer Zeit. Dann gab es ganz viele Jahre hintereinander Klassikerkurse in Yorkshire 2019, in Imola, wo dann die 2 Jahre, wo Alaphilippe halt gewonnen hat, in Belgien auch, in Glasgow war ein Klassikerkurs, in Australien 2022. Und jetzt gibt es den zweiten brutalen Kletterkurs hintereinander nach Zürich jetzt wieder und nächstes Jahr in Montreal wird nicht anders. Also 3 hintereinander und dann 4 hintereinander, weil in Frankreich in den Alpen gefahren wird 2027. Also das ist irgendwie gerade ein bisschen schwierig. Da driftet die UCI natürlich auch entsprechend ihrer Austragungsorte so ein bisschen dann hinterher und muss sich dem anpassen. Aber es sind tatsächlich jetzt die Jahre der Kletterer bei Weltmeisterschaften.
Ja, die Sprinter spielen irgendwie grundsätzlich irgendwie keine Rolle mehr, ne? Also
jetzt, 2028 in Abu Dhabi.
Ja, nachdem wir, da wahrscheinlich, wenn es dann noch welche gibt, weil wir sehen ja nicht mal mehr bei der Tour de France am Schlusstag einen Sprint, also insofern.
Bei der Vuelta übrigens auch nicht.
Ja, also insofern schauen wir mal, ob es dann noch Sprinter gibt, wenn es nach Abu Dhabi gibt.
Bis dahin müssen sie durchhalten. Die Zeitfahren, also wir reden jetzt mal über die Elite, die Zeitfahren sind am Sonntag, 21. September, dann das Frauenstraßenrennen am Samstag, dem 27. September, die Männer fahren am 28. September. Holger, wir hören dich sehr gerne bei vielen Radiowellen der ARD Und Michael und ich gucken dann im Fernsehen beim ZDF, was die Fahrerinnen und Fahrer so machen auf diesem anspruchsvollen Kurs und was da drumherum so passiert. Mal gucken, was wir da für Bilder bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich wünsche dir natürlich, dass du da gesund durchkommst und eine schöne, aufregende Zeit hast. Und dann reden wir danach drüber in 2 Wochen, was hier so passiert ist und was du uns so berichten kannst, was vielleicht nicht zu sehen war in den Fernsehbildern.
Ich hoffe, dass eine Menge zu sehen ist, dass das alles funktioniert und dass ich auch zu hören sein werde.
Kleiner Tipp noch, wer es nicht schafft, das ZDF zu gucken, zumindest das Männerrennen, wird dann in der Zusammenfassung in der Sportschau am Sonntag zu sehen sein.
Selbstverständlich und auch auf sportschau.de.
Das ist ja da gibt es sowieso alle Informationen immer und zu jeder Zeit.
Und das der ist natürlich eure Informationsquelle Nummer 1.
Der Geheimtipp, wer einen deutschen Weltmeistertitel sehen will, Juniorenrennen der Männer, also der Jungs, der männlichen, und die Staffel. Ich glaube, dass Deutschland in der Besetzung Weltmeister in der Staffel wird.
Okay, das ist am 24.
Am Mittwoch,
das genau. Mannschaftszeitfahren, genau. Und die Juniorenstraßenrennen Männer ist am 26. ne, morgens.
Ja.
Ja, die starten schon sehr früh. Das ist vielleicht noch nicht so heiß. Wir freuen uns sehr auf diese WM und wir freuen uns auch über Post von euch. tourfunk@sportschau.de. Bewertet uns gerne da, wo es geht. Ihr findet diesen Podcast zum Beispiel in der ARD Audiothek. Abonniert uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden Like und freuen uns, dass ihr alle da seid und uns immer so zahlreich hört und zuhört. Und das nicht nur während der Tour, sondern auch darüber hinaus. Wir hören uns nach der WM wieder, Holger, würde ich sagen. Ne?
Machen wir.
Holger Gerska fliegt nach Kigali. Michael Ostermann und Moritz Kasserlet bleiben zu Hause und folgen es aus der Ferne. Und freuen uns aber auch auf jeden Fall auf die Folge in 2 Wochen. Und euch bis dahin eine schöne Zeit. Genießt die letzten Sonnenstrahlen da draußen. Es wird langsam herbstlich. Also, tschüss.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.